Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen Gast aus Norddeutschland vom Mikro, Malte Luder. Er ist Ex-Freelancer, unter anderem für Kobe oder Microsoft gearbeitet, und er hat die Agentur Swipe Circus gegründet mit einem guten Freund und ist dann in Richtung UX-Writing quasi reingedriftet, und über dieses Thema werde ich heute mit ihm sprechen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 4. Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast vors Mikro bekommen, Malte Luder. Er ist Ex-Freelancer, war unter anderem bei Kobe hier in München, bei Microsoft als Freelancer, und hat dann mit einem Kollegen und mittlerweile guten Freund Swipe Circus gegründet. Ja, herzlich willkommen, Malte.
Hi Sam, schön, dass ich da sein darf.
Ja, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Schöne Grüße nach Hamburg. Genau, wir haben gesagt, wir sprechen heute, beziehungsweise ich wollte eigentlich mehr von dir hören über das Thema UX-Writing, weil es einfach bei uns auch in letzter Zeit super oft aufgekommen ist. Und dementsprechend, du bist ja in dem Kosmos unterwegs. Aber hol uns und die Zuhörer doch einfach mal kurz ab. Was macht Swipe Circus? Was machst du bei Swipe Circus? Und was hast du mit UX-Writing am Hut?
Ja, sehr gut. Fange ich mal ganz vorne an. Was macht Swipe Circus, oder warum haben wir Swipe Circus überhaupt gegründet? Ist einmal so, wir hatten es ja schon im Vorgespräch, dass die Erwartungen von Nutzern noch nie so hoch waren wie heute. Bestes Beispiel, du stellst dich an den Deutsche Bahnautomaten, der hat ein Touchscreen, und du gehst davon aus, dass das Ding genauso reagiert wie dein Android oder dein iPhone in deiner Tasche. Es tut es nicht, also bist du schon mal ein bisschen enttäuscht. Und zweiter Punkt ist, dass die Konkurrenten noch nie so schnell waren wie heute und das Geld noch nie so günstig. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, lass uns schauen, wie es aktuell in der Studio- und Agenturlandschaft aussieht, wie dort gearbeitet wird, und lass das irgendwie ein Stück weit anders machen. Das heißt, wir sind eigentlich ein partnerschaftlich orientiertes Designstudio mit fluiden Teamstrukturen. Das heißt, wir können es schaffen, schnelle Reaktionszeiten oder eben auch direkte Entscheidungsprozesse anzubieten. Das heißt, wir schaffen dadurch natürlich auch einfach eine viel schnellere Time to Market. Also das heißt, wir kriegen es hin, sehr, sehr schnell zu reagieren, sehr, sehr schnell Sachen zu bauen, zu gestalten und so weiter und so fort, um dementsprechend auch ein gutes digitales Produkt an den Markt zu bringen, also quasi um Benutzererfahrungen sozusagen in positive Erinnerungen umzuwandeln. Und da ist unser Maxim einfach, dass wir sagen, es sind Brand Values featuring User Experiences. Heißt, ne, wie kriege ich es irgendwie hin, auf eine methodische Art und Weise die Marken-DNA dieser Marke, für die wir arbeiten, wirklich in ein digitales Produkt zu bringen und dann eben auch dementsprechend nicht nur zu schauen, ist der oder die Nutzerin happy, sondern wie sieht's auf dem Markt aus, wie sieht die Technologie aus, wie sieht's in der Wirtschaft aus und wie sieht quasi auch die Kultur dahinter aus. Genau, und das ist quasi so der Ansatz, mit dem wir arbeiten, wo wir es dann echt hinkriegen, die Diskussion rund um Geschmäcker einzudämmen und dementsprechend dann auch die Zeit bis zur Einführung des digitalen Produktes mit messbaren Ergebnissen und vor allen Dingen nachvollziehbaren Designentscheidungen halt zu schaffen. So, das ist quasi das, warum wir Swipe Circus gegründet haben. Du hast gefragt, was ich da mache. Ich bin quasi verantwortlich für den ganzen Bereich UX Strategy, ne? Also sprich, wie schafft man das ganze Fundament? Wie kriegen wir diese Marken-DNA wirklich in das digitale Produkt? Das beginnt nämlich dann beim UX-Writing, wo wir gleich drüber sprechen werden. Und das sind so beides meine Hauptpunkte, für die ich quasi hier so zuständig bin. UX-Writing und UX-Strategy.
Heißt also, wir hatten ja im letzten, beziehungsweise ich hatte im letzten Podcast ja den Christian zu Gast, und die machen ja quasi, unterstützen Unternehmen und Startups dabei, von der Idee zu einem fertigen Service oder zu einem fertigen Produkt zu kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist bei euch auch eher der Fokus darauf zu sagen, das Unternehmen hat eine Marke, und wie baue ich ein Produkt oder wie mache ich das Produkt oder den Service passend zur Marke, sodass es dann einheitlicher, dass sich das halt gut einfügt und nicht irgendwie dann ein Bruch dazwischen ist.
Genau, richtig. Also wir schauen wirklich, also wir sind kein Branding-Studio, sondern wir sind wirklich die, die es schaffen, dass die gute Arbeit, die ein Branding-Studio vorher gemacht hat, auch ins Digitale quasi zu transferieren sozusagen. Also wie schaffen wir es, dass sich das Produkt dementsprechend auch nach der Marke quasi anfühlt, weil wir der Meinung sind, dass digitale Produkte, sei es eine App, sei es eine Website, sei es eine Gerätesoftware, auch einfach ein Markenbotschafter der jeweiligen Marke ist. Also das heißt, sobald ich mit diesem Produkt interagiere, will ich natürlich auch wissen und spüren und lesen, dass es sich um die folgende Marke handelt.
Ah, okay. Gut, denke ich, weiß man, wo du herkommst. Was vielleicht noch wichtig ist, auch für die Zuhörer, du hast ja eigentlich einen klassischen UX-Design-Background. Also du kommst nicht irgendwie aus dem Texten oder so, sondern du bist ursprünglich Designer, kann man so sagen.
Genau, also eigentlich bin ich so ein bisschen Quereinsteiger, wenn man jetzt über das Thema UX-Writing sprechen will. Ja, das stimmt. Also ich habe eigentlich ganz ursprünglich 2004, also vor gut über 16 Jahren, eine Ausbildung zum staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten für Wirtschaftsinformatik gemacht. Ich glaube, das ist der Grund, warum es diese aufklappbaren Visitenkarten gibt.
Ah ja, okay.
Genau, und habe da eigentlich ganz klassisch wirklich programmieren gelernt, also JavaScript und C und C++ und so weiter. Und habe mir da gemerkt oder habe mir da gedacht, also mein Leben lang irgendwie das zu programmieren, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dafür bin ich nicht der super logisch denkende Typ in dem Level sozusagen. Mhm. Und habe dann quasi eigentlich klassisch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Die habe ich dann in München gemacht. Und dann so nach 2 Jahren dieser Ausbildung und 2 weiteren Jahren bei Serviceplan habe ich mir gedacht, ich möchte gerne noch ein bisschen was anderes sehen und ich möchte auch so ein bisschen freier quasi unterwegs sein, also nicht jeden Tag im Büro sitzen und nicht immer im gleichen Büro sitzen und immer die gleichen Leute sehen, mit den gleichen Kunden, den gleichen Projekten, den gleichen Problemen. Und bin dann eigentlich, was war das, 2011, genau, als Freelancer abgetaucht oder aufgetaucht, wie man es auch mal nennen möchte, im UX-UI-Design. Genau, und habe da quasi, wie du auch schon eingangs gesagt hast, viel für Microsoft, für Disney, für Red Bull und so weiter gearbeitet, was eine super coole Zeit war. Und war da immer im UX und UI Design unterwegs. Hab damals aber immer schon, mich über merkwürdige Texte oder irreführende Benutzerführung auf Textebene gewundert oder mich aufgeregt oder wie auch immer. Und so kam das irgendwie dazu, dass ich immer mal wieder einfach selber Texte geschrieben habe, weil ich weiß nicht, ob du die Zeit auch noch kennst, dass man immer sehr, sehr viel mit Lorem Ipsum Dolor geschrieben hat. Also diese Blindtexte. Keiner konnte sich vorstellen, was da eigentlich für ein Inhalt rein soll und so. Ja, und so habe ich quasi angefangen, da irgendwie das erste Mal am Text zu schnüffeln sozusagen. Und habe da auch irgendwie einen Reiz bei mir empfunden, dass ich das irgendwie sehr, sehr interessant finde, weil jeder kann schreiben, also jedenfalls bei uns in unserer kulturellen Hemisphäre sozusagen. Aber die wenigsten können so schreiben, dass es wirklich die anderen Leute auch verstehen und sofort verstehen. Und das ist so irgendwie das, was mich echt reizt. Und so bin ich immer mehr in den strategischen Teil gerutscht und bin ich auch immer mehr in den UX-Writing-Teil gerutscht. Weil ich würde sagen, dass ich ein ganz okayer Gestalter oder Designer bin oder war. Aber ich weiß auch, dass Leute das viel, viel besser können als ich. Und dementsprechend hat sich so ein bisschen bei mir der Fokus dann auch geändert.
Ist natürlich spannend zum einen, weil ich meine, UX ist natürlich in aller Munde, wie wir alle wissen, vor allem wahrscheinlich die Zuhörer, die ja auch aus dem Kosmos kommen, ist ja in aller Munde. Aber ja, dieses Thema UX-Writing, zumindest in meiner Bubble, ist noch nicht so groß, tatsächlich. Aber ich habe schon so ein bisschen rausgehört, auch als wir uns davor ein bisschen unterhalten haben, aber nicht minder wichtig. Dementsprechend, bevor wir da mal einsteigen, wäre es vielleicht noch interessant zu wissen, was ist deiner Definition nach oder deiner Ansicht nach, was ist UX-Writing überhaupt, was soll das machen und wieso gibt's das? Also
ja, das ist schon mal sehr gut gesagt, dass es nach meiner Definition so ist. Das ist ja genau das Problem, was wir irgendwie auch haben in unserer Bubble sozusagen. Ne? Ja. Warum muss man immer wieder neu erklären, was macht ein UX-Designer, was macht ein UI-Designer und wo sind da eigentlich die Unterschiede und wie kommen die zusammen? Und so ist es ja quasi bei UX-Writing auch, weil ja gerade die komplette Branche immer noch sehr, sehr jung ist und sich ständig etwas verändert. Hau ich einfach mal raus, was quasi unsere Definition von UX-Writing ist. Also für uns ist es nämlich Alles Geschriebene, also alles, was du geschrieben in einem digitalen Produkt siehst, ne? Also wie gerade schon gesagt, ist es eine App oder eine Website oder eine Gerätesoftware. Alles, was du da irgendwo textlich liest und dich führen soll, ist für uns UX-Writing. Das heißt, nach unserer Definition ist UX-Writing quasi auch dafür da, dass es den Nutzer und die Nutzerin sinnvoll und effektiv eben zum Ziel halt bringt. Ja? Also es unterstützt halt nicht nur den User, sondern es unterstützt auch gleichzeitig dementsprechend die Business Goals, um halt wirklich eine gesamte, gute, holistische, positive Nutzererfahrung des digitalen Produktes zu garantieren. Ja, also okay. Beispiel, wie schreibt denn Marke X und wie schreibt denn Marke Y? Die werden sich ja unterscheiden, weil sie auch verschiedene Markencharaktere haben und die müssen quasi auch dementsprechend so getextet werden.
Ja. Also wo man dann quasi wieder beim Markenthema wäre. Ich wollte eigentlich als nächstes fragen, wieso UX-Writing eigentlich relevant ist, aber im Endeffekt hat sich ja dadurch eigentlich schon erklärt, beziehungsweise ist ja fast selbsterklärend, wäre natürlich fast dasselbe, als würde man fragen, wieso ist User Experience Design relevant?
Ja, beziehungsweise man kann auch schon dazu addieren, dass UX-Writing halt auch Usability schafft, ne? Also in dem, was du halt sagst und dass das halt den Nutzer auch motiviert, indem du halt es richtig ausdrückst, beziehungsweise wie du es sagst. Und natürlich formt es dann halt auch den Charakter des Produktes. Also wer sagt das Ganze denn überhaupt, ne? Ich habe da immer ein plastisches Beispiel, irgendwie, was ich gerne mal raushau. Also nur kurz vorweg, schlechte Metaphern gehören, glaube ich, zu meinem Lebenslauf einfach irgendwie dazu. Aber was bringt dir halt die schönste Straße irgendwie, ne, mit der tollsten Landschaft und der leisesten Flüster-Asphalt-Technik quasi, wenn du einfach nicht weißt, welche Ausfahrt du nehmen sollst, ne? Also um ans Ziel auch zu kommen. Und so sehe ich quasi das UX-Writing eben auch. Also was bringt mir das schönste und beste Design, wenn ich einfach nicht weiß, was ich zu tun habe? Und vor allen Dingen, ja, natürlich sagt man, Design muss so intuitiv wie möglich sein und so weiter und so fort. Das funktioniert aber nur, wenn der Text auch dementsprechend intuitiv verstanden werden kann. Das heißt, gerade Zielgruppe, nicht so digital affine Menschen, gibst du mit gutem UX-Writing die Möglichkeit, digitale Produkte auch nutzen zu können. Weil sie nicht wissen, ob sie hier swipen, klicken, drücken, wischen oder sprechen müssen. Und das schaffst du eben, indem du halt UX-Writing sehr gut in das Produkt mit einbringst.
Aber was natürlich also es ist sehr, sehr ausführliche und gute Ergänzung, finde ich, ja tatsächlich auch für mich. Was natürlich die Frage, die dann bei mir immer so aufkommt, oder was man vielleicht im Kopf automatisch macht, ist zumindest irgendwie so eine Gegenüberstellung. Sagt, okay, man hat irgendwie UX-Writing, was den Nutzer natürlich, was irgendwie Usability auch schaffen soll und eine Nutzerführung verbessern soll. Auf der anderen Seite redet natürlich auch jeder von UX-Design, was Nutzerführung auch irgendwie eine sinnvolle Nutzerführung irgendwie generieren soll. Wo würdest du sagen, unterscheidet sich das? Und wo gibt es Überschneidungen?
Ich würde es gar nicht so als Gegenüberstellung, also ich weiß genau, was für ein Bild du gerade im Kopf hast, hoffentlich. Also ich würde es nicht so als krasse Gegenüberstellung sehen, sondern es ist ja immer so wie, wenn ich was bauen möchte im Digitalen, ist es ja immer ein Dialog zwischen den einzelnen Abteilungen, Disziplinen, nennst wie du es möchtest. Und UX-Design befasst sich ja eigentlich so mit den Fragen, ne, wie kommt der Nutzer von A nach B? So, wie ist irgendwie das Interaktionskonzept? Vielleicht auch, welche mentalen Modelle stecken dahinter, ne? Also wenn ich zum Beispiel etwas über den Content schieben lasse oder etwas wegswipen lasse, etc. pp. Und wie schaffe ich es eigentlich, dass das Produkt innerhalb der kürzesten Zeit halt auch verstanden wird, auch visueller beziehungsweise konzeptioneller Art und Weise. Und UX-Writing geht halt quasi schon noch eine Ebene tiefer mit den Fragen, wie das Produkt halt eben spricht und wie können die Nutzer textuell sinnvoll zum Ziel geleitet werden und an welchen Bereichen muss halt auch wie gesprochen werden. Also in welchen Bereichen, wenn es zum Beispiel um das Thema Zahlung bei einer App oder bei einer Bestellung oder Ähnliches geht, wie schaffe ich es denn da, wirklich Vertrauen aufzubauen? Ja, also welche Markenwerte spiele ich quasi in welchem Epic mehr oder weniger? Das kann ich ja hervorragend über meine Stimme oder über den Text halt rüberbringen. Achtung, nächstes schlechtes Beispiel oder plastisches Beispiel. Wir beide haben eine Stimme. Das heißt, wenn wir beide miteinander telefonieren und du rufst mich an, dann weiß ich, okay, Sam ist am Telefon. Wenn wir beide telefonieren, nutzen wir aber auch ein Stück weit eine andere Tonalität unserer Stimme und benutzen auch andere Wörter. Das heißt, wenn du mit deinem Freund oder deiner Freundin sprichst, hast du auch ein Stück weit eine andere Tonlage und benutzt andere Wörter. Wenn du mit deinen Kumpels irgendwie im Fußballstadion bist, wissen wir alle, nutzt du auch andere Wörter und bist wahrscheinlich ein bisschen lauter unterwegs und energiegeladen, da jetzt mal so völlig übertrieben gesagt. Und genauso ist es ja quasi bei UX-Design, bei UX-Writing. Das heißt, ne, an welcher Stelle sprichst du wie? Also das heißt, wie musst du deine Stimme anders einsetzen, damit der oder die Nutzer dann auch verstehen, was zu tun ist und auch dementsprechend die richtige Emotion bei der Nutzerin quasi auch auszulösen. Das ist so mal ganz grob gesagt, wie wir das so sehen zwischen UX-Design und UX-Writing.
Das ist wirklich ein beeindruckend gutes plastisches Beispiel. Also ich glaube, es ist für jeden super verständlich. Und ich finde, es ist auch eine Fähigkeit, die sehr wichtig oder sehr nützlich ist, die aber gleichzeitig nicht jeder hat, sagen zu können, ich passe mich dem gegenüber auch an. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der ist relativ gebildet einfach und drückt sich auch immer so aus, also wirklich sehr, fast schon geschwollen. Und das macht er aber immer. Also egal, ob man irgendwie im Club unterwegs ist oder sonst wo. Und das ist dann schon fast unangenehm, weil es einfach nicht in den Kontext passt.
Das ist ja nicht, ohne deinem Kumpel, der jetzt nahe treten zu wollen, das ist ja genau das Ding. Aber damit bestätigst du das ja nur nochmal, dass man, ne, eigentlich macht man das ja auch unterbewusst. Zum Beispiel, anderes Beispiel, wenn du mit deinen Eltern sprichst du natürlich auch ganz anders. Und du hast natürlich auch ein Stück weit, einfach auch eine andere Rolle in dem Bereich. Ne? Bei deinen Eltern bist du halt immer zum Beispiel Kind. Und wenn ich aber zum Beispiel im Business-Kontext rede, dann bin ich halt genau das Gegenteil von einem Kind. Nämlich, ne, bin ich nämlich in dem Fall wirklich ein Business-Typ, der andere Ziele hat und etwas anderes bei den Menschen auslösen möchte an Emotionen. Und das schafft man, glaube ich, indem man einfach gutes UX-Writing anbietet und in der richtigen Situation mit den richtigen Wörtern die richtigen Interaktionen quasi auch dann triggert sozusagen.
Ist es dann, kann man es dann quasi ganz vereinfacht so sehen, zu sagen, okay, da wo eigentlich das Design durch die verschiedenen Formen, Anordnungen, durch die Informationsarchitektur auch beschränkt ist, kann man ja mit UX-Writing viel detailliertere und endlose Möglichkeiten, Emotionen und bestimmte Bilder einfach zu erzeugen?
Definitiv. Also es ist immer ein Zusammenspiel. Ne? Du kannst es, glaube ich, gar nicht so auseinander dividieren und sagen, ne, der Text muss extrem gut sein und das Visuelle ist eigentlich total egal. Da muss man dazu sagen, da haben wir bei Kobe damals eine schöne Studie auch zu gemacht, wo der nette ehemalige Kollege Felix van der Sand auch ein hervorragendes Buch drüber geschrieben hat, was beim Nutzer eigentlich ankommt. Ne? Also in welcher Reihenfolge sind eigentlich welche Geschichten im Design wichtig und was wird quasi da angenommen. Ne? Also Transitions, Animation, wie du gerade gesagt hast, Farbgebung, Formgebung und so weiter. Und deswegen ist es immer ein Zusammenspiel des großen Ganzen. Du kannst ja nicht nur quasi einfach nur ein Ding rausnehmen und der Nutzer wird nicht immer nur den Text lesen, sondern es ist immer das große ganze Bild. Aber was halt eben beim Writing halt das Interessante ist, dass Wörter halt ruckzuck zu Emotionen oder bis hin zu Informationen werden. Und aus Informationen werden dann auch Interaktionen. Und wenn du die Interaktionen dementsprechend gut triggerst, führen sie dementsprechend auch zum Ziel. Ne? Also das heißt, du kriegst es da irgendwie hin oder solltest es hinkriegen, dass eine Mensch-Maschine-Kommunikation sich eher nach Mensch-Mensch-Kommunikation anfühlt. Weil keiner hat ja irgendwie, ne, Bock, mit einer Maschine zu interagieren, sondern du willst ja eigentlich immer einen Dialog mit einem Menschen haben. Das ist so, glaube ich, ganz, ganz knapp mal runtergebrochen.
Ist es, okay, stimmt, das ist, wie du schon gesagt hast, dieses Zusammenspiel zu sagen, man hat auf der einen Seite dieses Design, was ja super intuitiv und schnell zu erfassen eigentlich ist. Also, ich meine, man sieht sofort, wo ist was. Und dann, wenn man natürlich irgendwie die Aufmerksamkeit hat, und sich vielleicht auch aktiv mit dem Content auseinandersetzt, weil man investiert ja Zeit ins Lesen, dann natürlich die Kernmessage auch nochmal intensiver irgendwie rübergebracht werden kann.
Genau, aber die Frage ist ja auch, ne, wie viel musst du schreiben? Also Thema Kürzen ist natürlich immer das Wichtigste. Ne? Das heißt, Vielleicht ein Beispiel, wenn du bei einem Kaffeevollautomaten die Stärke des Kaffees einstellen möchtest oder ähnliches, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, das nur über ein einziges Icon zum Beispiel rüberzubringen, ne? Sondern vielleicht brauchst du da auch so eine textuelle Unterstützung, solche Geschichten. Oder schreibst du auf den Button unverbindlich anfragen oder schreibst du buchen. Ja? Das sind ja eigentlich, was dahinter technologisch steckt, könnte das Gleiche sein, aber es löst was ganz anderes beim Nutzer quasi aus. Also das unverbindliche Anfragen ist natürlich viel, ja, kann ich mal draufklicken, dann kriege ich auf jeden Fall, ne, bin ich noch nicht sofort bei der Kreditkarteneingabe sozusagen. Klicke ich aber auf Buchen, denke ich, okay, das Ding ist sofort gebucht und ich muss zum Beispiel in dieses Hotel jetzt sofort fahren, weil, ne, es ist bereits bezahlt, etc. pp. Also du löst damit ja schon verschiedene Geschichten auch aus und deswegen schaffst du es mit UX-Writing auch, die nächsten Schritte quasi dem Nutzer näher zu bringen. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier klicke oder wenn ich hier drücke oder swipe oder wie auch immer?
Okay, das mal zum Thema, was ist eigentlich UX-Writing und wo ist es irgendwie auch einzuordnen? Ihr macht es ja unter anderem für eure Kunden. Sprich, ihr habt einen Kunden, der hat irgendwie einen Service, ein Produkt und ihr unterstützt ihn da unter anderem im UX-Writing. Wie geht ihr an sowas ran? Also was ist der erste Schritt und wie kommt man dann dahin zu sagen, okay, man hat über den kompletten Service, über das gesamte Produkt, es ist eine Einheit und es ist stimmig.
Ja, bei uns ist es immer ein dialogisches Arbeiten. Deswegen nennen wir auch die Kunden nicht Kunden, sondern eher Co-Creators, weil wir immer der Meinung sind, dass wir gemeinsam mit unserem Auftraggebern quasi ein gutes digitales Produkt an den Markt bringen. Das heißt, wir gehen nie irgendwo ran und sagen, pass auf Leute, das ist jetzt so, friss oder stirb, das machen wir auch gar keinen Fall, weil das macht keinen Sinn. Dementsprechend sind wir auch kein klassischer Dienstleister sozusagen. Genau, aber wie gehen wir da ran? Das heißt, wie gerade schon mal gesagt, ne, die Markenidentität, die Marken-DNA, den Markencharakter bringen wir quasi methodisch in das digitale Produkt. Und wie schaffen wir das? Wir bauen quasi ein Fundament auf. Das heißt, wir bauen quasi wirklich ein Playbook auf, also ein taktisches Buch sozusagen, ne, wo wir Writing Principles erstellen. Also wie wird denn geschrieben? Wie ist denn da der Digital Tone of Voice? Um jetzt mal leider hier so ein paar Buzzwords nutzen zu müssen, weil es einfach die Fachwörter sind. Oder wie ist die Tone Journey Map? Also um das mal ein bisschen auszuweiten. Der Digital Tone of Voice ist, ne, mit welchen Markenwerten spreche ich, an welchen Positionen oder an welchen Situationen einer App oder einer Gerätesoftware. Eine Tone Journey Map ist, dass du quasi einfach mal das große ganze Bild siehst des kompletten digitalen Produktes und siehst dann quasi, welche Emotionen, welche Markenwerte werden in welchen Epics denn mehr oder weniger gespielt sozusagen. Und Writing Principles sind eigentlich nichts anderes, dass du festlegst, wie du schreibst, also was für ein Duktus sitzt du fest, was für eine Grammatik, wie gehst du mit Satzzeichen um, welche Mechaniken nutzen wir zum Beispiel. Ja, also ganz plastisches Beispiel, habe ich hinter jeder Headline, habe ich da einen Punkt oder nicht? Schreibe ich immer groß, schreibe ich immer klein, schreibe ich ganz normal? Was für Do's und Don'ts gibt es, ne? So wie zum Beispiel, welche Wörter verwenden wir nicht? Ja? Welche Wörter gilt es zu verhindern oder wie standardisieren wir auch verschiedenste Fachbegriffe oder Wörter? Das setzen wir dann quasi alles in diesem Playbook halt fest. Und dann hast du quasi auch Leitplanken, an die du dich quasi halten kannst. Und so kannst du dann nach und nach auch eine Art Wörterbuch, sage ich jetzt mal, aufbauen. Also ein wirkliches UX-Writing-System, wo sich dann auch wirklich jeder dran bedienen kann. Und jeder weiß, okay, pass auf, so schreiben wir nicht. Und da haben wir in den letzten Jahren eigentlich ganz gute Tools auch für entwickelt. Also Tools im Sinne von, ne, welchen Methodenkoffer nehmen wir quasi für welche Situation. Aber vielleicht gehen wir da später einfach nochmal drauf ein, ohne jetzt gleich alles rauszufeuern.
Ja, nee, du, wir haben Zeit, so, das machen wir auf jeden Fall noch. Ich finde es wirklich super interessant. Das heißt, diese Writing Principles sind eigentlich eine Sicherstellung, dass ihr über das komplette Produkt, über die komplette Marke hinweg eine einheitliche Kommunikation habt im Endeffekt, genau. Wie ein Designsystem eigentlich, genau. Oder wie ein Corporate Design.
Sozusagen, genau. Du hast quasi Leitplanken, in denen du dich natürlich immer wieder bewegen kannst, ist ja logisch, ne? Und da kannst du quasi, um ein plastisches Beispiel halt zu nennen, gibst du bei einer Erfolgsmeldung raus, File saved, also ne, Datei gespeichert, was relativ reserviert einfach ist, und ich nenne jetzt einfach mal den Wert professionell. Oder sagst du wie, hey dude, successfully saved, let's have a drink. Ist quasi eine ganz andere Geschichte, sagt irgendwie das Gleiche aus im Kern, aber baut halt noch viel mehr drumherum auf, so, um mal zwei krasse Gegenteile quasi zueinander zu nennen. Genau, und sowas definieren wir da quasi, ne? Warum schreiben wir so, wie wir schreiben, und warum schreiben wir in verschiedenen Situationen so und so nicht, ne? Also nach dem Motto, our voice is because we write so and so, but we don't write so and so. Ne, also das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, wo man wirklich mal mit jedem Markenwert durchgehen kann und sagt, pass auf, stimmt, unser Markenwert ist folgendermaßen, weil, ne, dann kannst du nochmal auf den Brand Purpose zurückgehen, das heißt, wir schreiben so, wir sind aber nicht, und dann kannst du das Ganze nochmal begründen, warum wir nicht so sind. Das heißt, du gräbst da richtig tief rein in die ganze Geschichte und hast dann auch dementsprechend wirklich eine nachvollziehbare Entscheidung, warum, wieso gerade so geschrieben wird und warum man so nicht schreiben sollte. Genau, um es wieder immer auf die Marke zu referenzieren, weil dann hast du nämlich auch wirklich ein Quality Gate. Und zwar, das machen wir halt nicht nur beim UX-Writing so, sondern auch beim UX-Design oder beim UI-Design, um halt immer wieder dieses Quality Gate rauszuholen und zu sagen, pass mal auf, Leute, wir haben gemeinsam hier bestimmt, hier sprechen wir so und so, und unser Markenkern können wir so in das Produkt überbringen. Und dann hast du eigentlich echt vor allem eine nachvollziehbare Designentscheidung und bist weg von diesen ganzen Designtrends und Bauchgefühlen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, jeder kann irgendwie schreiben. Deswegen glaubt auch jeder, dass er noch viel mehr als beim Design, wir haben das im Vorgespräch kurz gehabt, jeder kann jetzt irgendwie sich Sketch runterladen oder Figma oder wie sie alle heißen und da lustig rumbasteln, was ja auch sehr gut ist, ne? Die Hürde wird natürlich geringer, aber jeder hat das Gefühl, man kann was machen. Und ich glaube, wenn man da wirklich methodisch rangeht und es nachvollziehbar für die Auftraggeber, für die Co-Creators auch darstellt, dann kannst du auch deine Arbeit dementsprechend auch messbar machen und schaffst es dann auch quasi wirklich, wie du ja gerade gefragt hast, das echt konsequent durchzuziehen und es so hinzukriegen, dass die Marke immer wieder auch selbst in dem Text erkennbar ist.
Okay, da tun sich bei mir, also haben so zwei Fragen. Und zwar das eine ist, hast du auch schon so ein bisschen angerissen, und zwar, du meintest ja, ihr baut euch links und rechts zwei Leitplanken, ihr habt Writing Principles etc., die ihr dann auf einen Co-Creator für den ihr das nutzt. Bezieht ihr euch dann immer rein auf die Marke, oder kann man sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie man jetzt zum Beispiel ganz klassisch eine Persona nimmt und sagt, okay, das ist der klassische Nutzer oder typischerweise oder diese Person möchten wir erreichen, wie es jetzt zum Beispiel bei Klarna zum Beispiel, diese Rechnungszahlungs-App, die ich auch habe, ist ja ein bisschen verspielt auch einfach. Und ist es so, dass ihr euch da immer nur an der Marke orientiert oder auch sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt irgendwie Zielgruppen-Research gemacht etc. und nutzen das? Oder verlasst ihr euch einfach auf die Marke, die einfach schon da ist mit ihren Values?
Das eine bedingt ja das andere, ne? Wenn ich mir quasi als Marke Gedanken über meinen Brand Purpose, über mein Mission Statement etc. mache, dann mache ich mir auch schon Gedanken darüber, wen möchte ich ansprechen und wer soll am Ende eigentlich mein Produkt oder meine Produkte konsumieren. Das heißt, da haben wir ja schon sehr, sehr viel Input auch von der Marke an sich, auf wen sie sich konzentriert, wer soll denn eigentlich angesprochen werden. Und dementsprechend schauen wir schon immer, dass wir auf die Marke referenzieren, weil eine Marke kann ja verschiedene Produkte haben und in den Produkten auch verschiedenste Art und Weisen haben zu kommunizieren. Ja, also, dass du quasi mal ganz, ganz groß genommen den Klaus Bischoff, den du bei dir in der, beziehungsweise den der Kollege im Podcast hatte. Wenn du jetzt VW zum Beispiel nimmst, dann haben sie ja einmal unter VW weitere Marken, unter den Marken noch weitere Modelle. Und zum Beispiel ein VW Up hat zum Beispiel eine ganz andere Zielgruppe als einen Golf GTI oder als einen Multivan oder als einen Crafter und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben ja auch verschiedene Zielgruppen, dementsprechend ja auch ein Stück weit verschiedene Markenwerte, für die sie halt stehen, ja, also dann haben sie wieder einen anderen Charakter. Und dementsprechend machen wir das auch. Das heißt, wir gehen immer wieder zurück auf die Marke. oder eben, ne, auf die jeweiligen Werte, wofür das Produkt halt eben stehen soll. Also ich glaube, Marke sollte man jetzt vielleicht nicht zu inflationär dann halt nutzen, sondern quasi sind die Werte, die du kommunizieren willst, sagen wir mal so. Genau,
weil das war ziemlich genau die Sache, weil ich meine, wenn wir beim VW-Beispiel bleiben, VW repräsentiert Werte, aber wenn du dich ja nur auf diese Werte beziehen würdest, würdest du beispielsweise für einen Audi, weiß ich nicht, für einen RS3 genauso kommunizieren wie für, weiß ich nicht, wie du schon gesagt hast, für einen VW Up oder so.
Genau, und das tust du ja nicht, indem du ja immer wieder, ne, da auch nochmal verschieden justierst und auch verschiedene Werte quasi nimmst. Also vielleicht ein kleiner Einblick, wir sind gerade mit einer, deswegen kam ich auch gerade auf VW, mit der VW-Tochter Moja in den Vorbereitungen für UX-Writing. Es ist eine VW-Tochter, kommuniziert aber ganz anders, hat komplett andere Werte und so weiter und so fort. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, dass man halt da schauen muss, dass es sowohl Zielgruppe als auch Marke dementsprechend kommuniziert und in positive Kommunikation quasi auch umwandelt.
Okay, also quasi dann auch nicht zu weit vom eigentlichen Produkt her oder von den Produktwerten oder von der Produktmarke, wie man es
auch challenge dann natürlich auch gerne, ne? Also das heißt, fragst halt wirklich nochmal nach, so, ne? Ist es wirklich so, dass ihr das und das da kommunizieren wollt? Aus unserer Sicht wäre folgender Werk der eigentlich naheliegende. Aber wir werden niemals irgendwie die Marke anfassen im Kern oder ähnliches. So, das
wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ob ihr dann wirklich immer nur sagt, okay, pass auf, wir fangen bei der Marke an. Die Marke müsst ja ihr durch als Unternehmen definieren können. Oder hattet ihr auch schon Projekte, wo ihr sagt, okay, wo das Unternehmen da war und gesagt hat, hey, wir sind nicht mehr ganz so zufrieden mit dem, was wir irgendwie repräsentieren. Ich meine, hat man ja jetzt die letzten Jahre, ich will jetzt nicht sagen massenweise, aber auch schon viele, die allein ihr Logo halt geändert haben, was meiner Meinung nach schon auch ein sehr, sehr großer Teil ist, zu sagen, okay, wir möchten andere Dinge kommunizieren, hier zwar auf visueller Ebene. Macht ihr das auch, dass ihr sagt, okay, ihr setzt euch meinetwegen mit einem Unternehmen zusammen und die sagen, okay, wir möchten einfach andere Werte, die sind uns wichtiger geworden, die sind jetzt heutzutage einfach wichtiger, die möchten wir mehr in den Vordergrund stellen und kommunizieren. Und beeinflusst ihr dann rückwirkend auch die Marke mit eurer Kommunikation?
Ja, das ist ja das Schöne, dass wir ein partnerschaftlich orientiertes Designstudio sind. Das heißt, wenn solche Anfragen kommen, dann können wir natürlich auf unser großes Netzwerk der letzten 16 Jahre zurückgreifen und haben natürlich dann dementsprechend auch die Expertinnen, die uns dabei helfen können, wenn so etwas gewünscht ist. Unser Kern ist es aber nicht zu sagen, dass wir Brandbuilding machen oder dass wir eine Marke komplett umbauen. Weil wenn wir sagen, wir bieten das an, was wir wirklich zu 200-300% richtig gut können. Und für alles andere haben wir dann unsere Partner. Genau, aber klar, natürlich, eine Marke muss sich immer weiterentwickeln. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der hier großartig über Markenphilosophie, Markenstrategie sprechen kann. So, das ist immer sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Obwohl man sich schon sehr lange damit beschäftigt. Aber natürlich, ne, da merkst du natürlich, dass dann nochmal ganz anderes Wissen auch gefragt ist. Aber klar, eine Marke muss sich ändern, um weiterhin relevant zu bleiben. Klar, genauso müssen sich die digitalen Produkte auch dem Markt anpassen. Deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, ne, dass du nicht nur für den Nutzer irgendwie gestalten und Strategien und Konzepte machen kannst, sondern du musst gucken, wie verhalten sich denn die Märkte, wie verhält sich denn die Technologie, weil die entwickelt sich ja auch weiter. Wie ist denn gerade die Wirtschaftslage und für welche Kultur bauen wir eigentlich gerade dieses Produkt? Ne? Das sind ja irgendwie diese fünf Dinger, die du dir immer wieder vor Augen führen musst. Und dann ist es eigentlich egal, ob du UX-Writing machst, ob du Brandbuilding machst, ob du UI oder UX-Design machst oder eine Strategie schreibst. Wenn du diese fünf Sachen immer im Hinterkopf hast und weißt, wen du adressieren möchtest, dann musst du dich logischerweise immer weiterentwickeln, weil die Konkurrenz, wie auch gerade schon gesagt, einfach nicht schläft, eigentlich immer schneller wird sozusagen, ja, genau.
Okay, wie ist es denn bei dir? Also du bist ja nicht nur als in der Strategie bei euch tätig, sondern du legst ja auch selber, nimmst auch selber mit einem Stift in die Hand oder wahrscheinlich setzt dich an die Tastatur. Wie findest du die richtigen Worte oder wie holst du dir Inspiration oder setzt du dich einfach hin und weiß ich nicht, auf einmal fließt die fließt die richtige Kommunikation einfach aufs Papier.
Nee, also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie hinsetze und dann ploppt das irgendwie rein, sondern wir haben schon, unser Anspruch ist schon, das methodisch wirklich ins digitale Umfeld zu transferieren. Das heißt, ich schaue mir natürlich ganz bewusst Mission Statement, Brand Purpose und Value Proposition der jeweiligen Marken an und auch genau das, wie sie gerade kommunizieren. Und dann nehme ich mir halt gerne unseren Werkzeugkoffer sozusagen und schaue, was quasi drin ist. Und das ist natürlich die Frage, ne, wenn wir ganz vorne anfangen, wie schaffe ich es quasi, einen Digital Tone of Voice zu definieren, dann gehe ich natürlich her und schaue mir erstmal die Markenwerte an und schaue dann, ne, anhand von den Prinzipien, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir die überführt bekommen in ein Digital Tone of Voice. Das heißt, wie drücken wir die verschiedenen Markenwerte im Text halt aus, ne? Und wieso machen wir das? Das war gerade so kurz dieser schnelle Anriss, ne? Our voice is because so we write. Also das heißt, ne, unsere Marke ist, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal easy, deswegen schreiben wir so und so. Deswegen ist unsere Marke übrigens auch easy. Und wir sind aber nicht die coolen Surfer-Dudes, weil wir zum Beispiel, ne, einen Premium-Segment bedienen. So, das kannst du dann schön eigentlich davor argumentieren. Und dann beginnst du halt wirklich, da die einzelnen Lines quasi zu schreiben. Und wenn du dann halt anfängst zu schreiben sozusagen, also erstmal wird das Ganze, um das jetzt mal schnell abzurunden, wirklich methodisch und fundamental einmal aufgerissen. Das heißt, du schaust dir das ganze Produkt an und wie kommunizierst du an welchem Punkt wie. Und wenn du dann quasi weiter reingehst, dann nimmst du zum Beispiel ein Tool, was wir with every piece of line we write nennen, also mit jeder Zeile, die wir schreiben. Was willst du damit eigentlich erreichen? Ne? Also mal irgendwie ein Beispiel. Mit jeder Zeile, die wir schreiben, möchten wir die Wahrheit erzählen, sowie den Nutzer und deren Situation verstehen. Dabei vermeiden wir dramatisches Storytelling. Was du liest, ist, was du bekommst. Jetzt mal ganz schnell von meinen Notizen hier abgelesen. Damit du so ein bisschen so ein Gefühl bekommst, wie wir da irgendwie unterwegs sind. Das heißt, das sind so diese Leitplanken, die du gerade auch erwähnt hattest, die wir uns aufstellen. Und wenn du diese Leitplanken aufbaust und sie Meter für Meter immer weiter baust, bekommst du dann, Achtung, diese Autobahn, also diese Landstraße wieder, ja, das soll ich mir vielleicht merken, bekommst du sie halt wieder und kannst halt dementsprechend auch den Nutzer halt dann dementsprechend zum Ziel führen. Ne? Und wenn du dann halt noch weiter reingehst, ich hoffe, ich greife dir jetzt nicht vor oder verwirre dich noch mehr.
Nee, erzähl durch.
Dann haben wir uns einen UX Writing Canvas gebaut. Das heißt, es ist eigentlich, und da sitzen wir dann wirklich mit Stift und Papier, da machen wir uns dann wirklich Gedanken darüber, wie kriegen wir das ganze Ding auch irgendwie in Microcopies, ne? Also wie kommt die DNA irgendwie wirklich in die Copy rein? Und da machst du dir halt Gedanken dazu, ne? Woher kommt der Nutzer gerade? Weil, ne, der Nutzer wird vorher in deinem Flow irgendwo gewesen sein, in deiner App, in deiner Website oder auf deinem Kochfeld, Küchenmaschine, whatever. Genau. Und was ist eigentlich gerade das Ziel vom Nutzer? Also was soll er eigentlich auf diesem Screen hier gerade machen? Wie können die aktuellen Emotionen vom User quasi aussehen? Und was würde ihn quasi auch unterstützen, damit er schnell und effizient quasi ans Ziel kommen kann? So, das sind ja schon mal so Fragen, die du dir als Texter oder als UX-Writer stellen musst, um ihn halt nicht zu verwirren, weil was ich persönlich richtig schlimm finde, ist, dass man UX-Writing immer auf diese typische 404-Seite zurückbringt und dann irgendwie lustige Copies bringt, wie ups, ein Fehler ist passiert. Und dann sind wir irgendwie wieder bei diesem Thema, ne, Mensch-Maschine-Kommunikation als Mensch-Mensch-Kommunikation ansehen, weil stell dir vor, du stehst am Supermarkt und keine Ahnung, die Kassiererin kriegt die Kasse nicht auf oder was. Und sie guckt dich an und sagt, ups, ein Fehler ist passiert, warte mal kurz. Da denkst du dir ja auch irgendwie, hä, das passt doch gerade überhaupt gar nicht in den Kontext so. Und dementsprechend finde ich es immer ein bisschen schade, dass man oftmals UX-Writing mit lustigen Codes oder lustigen Zeilen sozusagen in Verbindung bringt. Und das ist es ja nicht immer. Natürlich kannst du irgendwo mal so ein bisschen menschlich sein, wenn es halt passt und wenn es zur Marke passt. Aber du musst dir halt Gedanken machen, ne? Was ist ja hier das Ziel vom Nutzer? Was für Emotionen hat er denn gerade? Und wenn ein Fehler passiert, gerade vor unserem kulturellen Hintergrund der Deutschen, die sind eh nicht so auf Spaß ausgelegt. Und wenn du bei einem Fehler dann noch sowas reinbringst wie, ups, ein Fehler ist passiert, warte mal eine Sekunde, Ja, Macht ist es zwar emotional, aber ist es genau die Emotion, die ich gerade triggern will? Weil eigentlich will ich den Nutzer ja gerade ein bisschen beruhigen und sagen, hey, alles halb so wild. Genau, das sind so die Fragen, die wir uns dann stellen. Und dann kannst du anhand dieser Fragen auch eigentlich schon deine ersten Zeilen quasi schreiben.
Also ich muss wirklich sagen, erstmal riesen Kompliment an deine metaphorische Sprache. Das erleichtert mir.
Der Erste, der sagt, danke. Gut, dass es aufgenommen wird.
Erleichtert mir fürs Protokoll hier, wenn jemand im Bereich Metaphern einen guten Ansprechpartner braucht, hier sitzt er mir gegenüber.
Sehr gerne.
Nee, aber wirklich, also es macht sehr, sehr leicht, das zu verstehen. Auch dieses Thema mit der Kassiererin, weil jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir nämlich auch irgendwie so ein Artikel, den ich letzte Woche oder so gelesen hatte, ging es auch um das Thema UX-Writing und dann meinte eben der Autor auch, ich weiß gar nicht mehr, woher der kam, shame on me, aber war eben auch die Bemerkung, dass UX-Writing eben nicht ist, genauso wenig wie UX-Design ist, einfach schön anzumalen oder irgendwie einen Satz lustig zu schreiben oder mit Witz oder wie auch immer, sondern sich eigentlich die Informationsarchitektur, wenn man es jetzt sage ich mal in der bekannten Designer Sprache irgendwie ausdrücken will, sich überlegt, woher kommt der Nutzer, wo möchte er hin und wie kann ich klar kommunizieren, wo es hingeht. Und das geht ja viel tiefer als einfach nur zu sagen, ja, okay, wie schreibe ich jetzt, ein Fehler ist passiert mit einem lustigen Joke oder so.
Genau, und das ist ja meistens gar nicht so zielführend. Und ich meine, das ganze Thema UX-Design inklusive UI-Design und so weiter und so fort, bringt es ja eigentlich, oder ist ja quasi die Aufgabe, wirklich komplexe Sachverhalte einfach darzustellen. Ne? Dieser typische Satz, mach es einfach. Das wäre super cool, wenn das Ding einfach einfach ist. Ja, diese einfachen Geschichten kommen aber nicht so, sondern du musst dir da wirklich echt Gedanken drüber machen und dich halt auch in den Nutzer und die Nutzerin halt quasi hineinversetzen. Und dann hilft es gerade, wenn wir halt auch sagen, ne, du willst halt diese Mensch-Maschine-Kommunikation, dich willst du halt einfach humaner machen, indem du immer wieder dich in die Situation begibst und dann halt schaust, wie würde ich denn im realen Leben darauf reagieren, wenn das so und so und so passieren würde. Und dann kommst du eigentlich ganz schnell zu diesem Punkt, dass du sagst, feier einfach nicht alles ab. Also nur weil ich gerade einen Account angelegt habe, brauche ich gerade kein Konfetti. So, ja, also der Kollege, der in der Fußgängerzone für die Süddeutsche Zeitung steht, feiert dich auch nicht ab, dass du ein Abo gerade abgeschlossen hast. Der sagt, klar, vielen Dank, so. Kommt wahrscheinlich immer die bayerische Mentalität auch ein bisschen raus. Aber das ist ja genau die, du willst auch ein Stück weit glaubwürdig bleiben. Das heißt, du kannst ja nicht die ganze Zeit alles abfeiern. Und genau, und das hilft uns sehr ungemein, da wirklich methodisch ranzugehen und sich immer wieder vor Augen zu führen, passt das zur Marke? Passt das auch in die Situation? Passt das an meine Emotionen gerade rein, die ich wahrscheinlich dort haben werde oder die Nutzer, die das haben werden? Und würde man das im realen Leben auch so machen?
Ja. Ja, finde ich einen sehr interessanten Punkt und vor allem auch, weil du das so angesprochen hast, dass ihr euch das immer wieder vor Augen führen müsst und auch gucken müsst, okay, wie ist der Kontext, wie würde ich da im echten Leben reagieren? Testet ihr das dann auch? Also ich meine, ich stelle es mir nicht ganz einfach vor, weil im Endeffekt man kann es schon testen, aber man kann ja auch nicht immer davon ausgehen, dass die Person, die es sich gerade ansieht, auch alle Markenwerte kennt. Weißt du, was ich meine?
Nee, die Person, die sie anschaut, wird die Markenwerte nie kennen. Sie wird sie vielleicht
unterbewusst. Oder weiß, wofür die Marke steht.
Genau, sie sollte sie unterbewusst wahrnehmen. Das ist ja unser großes Ziel. Deswegen sagen wir ja User Experiences featuring Brand Values. Beziehungsweise genau andersrum. Aber das sind ja genau die Sachen. Du wirst es ja eher unterbewusst wahrnehmen. Warum, ne, wobbelt jetzt etwas nach? Oder warum ist es so und so geschrieben? Und die meisten Leute machen sich darüber keine Gedanken. Sie können ja nur sagen, das fühlt sich besser an oder das fühlt sich schlechter an. Ich fühle mich dem mehr hingezogen oder dem mehr hingezogen. Aber natürlich testen wir auch Texte, also sprich Microcopies. Und das kannst du ja machen, indem du in verschiedenen Aufgaben gibst, ne? Indem du zum Beispiel sagst, wie schnell kannst du folgende Aufgaben quasi erledigen? Oder du gibst dem Nutzer eine Aufgabe, pass auf, bitte kauf folgenden Artikel und dann schaust du einfach quasi zu. Funktioniert das? Versteht der Nutzer, die Nutzerin, was hier gerade zu tun ist oder eben nicht? Und so fährst du dann auch dementsprechend einfach deine A/B-Tests und verbesserst es. So lange, bis die Leute verstanden haben, wie das ganze Ding funktioniert. Also dementsprechend, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens irgendwo drunter geschrieben habe, ist ja eigentlich der Nutzer der UX-Designer, der UX-Writer, weil du ja das immer für den Nutzer machst. Das heißt, du bist eigentlich in deiner Bubble, in deinem Fachwissen, was du hast, niemals die Zielgruppe, weil du wirst es immer irgendwie hinkriegen. Aber ob es der Otto-Normalverbraucher für den Designer auch gebaut wird, ob der das versteht, das ist ja die eigentliche Frage.
Ja, ja. Das heißt, du bist quasi eigentlich nur der Arm, der den Input des Nutzers in Form bringt.
Genau, also ich versuche mich jedes Mal in die Situation zu versetzen, die Nutzerin gerade haben kann. Und das ist nicht immer ganz einfach, muss man sagen.
Okay, also ist aber auch so, dass ihr quasi trotzdem auch, sag ich mal, mit auch im Writing dann auch rausgeht und sagt, okay, und testet einfach mit Nutzern. Ja, okay.
Genau, das ist super wichtig, dass du da auch einfach datengetrieben unterwegs bist und so weiter. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und da bist du wieder im Thema Dialog, ne? Also wer bereitet die Tests vor und so weiter und so fort. Dementsprechend, wenn du dir halt vorher auch Ziele setzt mit deinem Projektteam und mit den Co-Creators, dann kannst du deine Arbeit wieder messbar machen. Ne? Also zum Beispiel den Task Success Rate einfach zu erhöhen, wie gerade gesagt. Ne? Wie schnell kann jemand da wirklich die Aufgaben erledigen und werden sie richtig erledigt etc. Das ist definitiv das oberste Gebot, das wir haben. Weil ansonsten bringt es dir ja nichts, wenn es schön aussieht. Dann bist du wieder auf der Landstraße ohne Schilder.
Nee, ich verstehe. Ist es denn, also angenommen, man ist jetzt Freelancer, viele Zuhörer mit Sicherheit auch, macht es für dich Sinn oder aus deiner Sicht aus Sinn zu sagen, okay, ich bin zwar eigentlich UX-Designer oder UI-Designer, macht es Sinn, sich da zusätzlich solche Writing-Kompetenzen und irgendwo auch Methoden-Kompetenzen anzueignen als zusätzlicher Mehrwert, der dann für den jeweiligen Kunden irgendwie noch was bringt? Oder würdest du sagen, okay, ganz oder gar nicht?
Nee, also es ist, glaube ich, auch da egal, ob du Freelancer bist, ob du Festangestellter bist, ob du eine studierende Person bist oder eine Person in einer Ausbildung. Es macht halt nicht immer Sinn, gerade in der digitalen Welt halt sich stetig weiterzubilden, so, ne? Also seine Fähigkeiten quasi oder weitere Fähigkeiten sich anzueignen. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem UX und UI-Designer empfehlen oder alle, die sich in diesem ganzen Kosmos quasi auch befinden, wenigstens die Grundlagen von UX-Writing zu beherrschen oder zu verstehen, was diese Disziplin eigentlich für eine Aufgabe hat, das, was wir am Anfang besprochen haben, weil dann kannst du auch guten Input liefern. So, und über den Tellerrand hinauszuschauen, ist ja immer eine gute Geschichte, ne? Also nicht nur immer in seiner eigenen Disziplin zu sein. Und je breiter deine T-Qualifikation ist, ne, umso besser bist du quasi auch auf dem Markt irgendwie aufgestellt. Und wenn ich halt weiß, hey, Sam, der kann nicht nur irgendwie gute Designs machen, um dich mal kurz in unsere Bubble da reinzuziehen.
Ja, ja, ja.
Sondern ich weiß auch, der kann uns auch mal die Grundlagen oder der kann auch schon mal grob hinschreiben, was dann letzten Endes auf diesem Screen halt zu sehen ist. Was steht auf dem Button? Was ist es für eine Headline? Was wollen wir da für eine Kernaussage eigentlich treffen? Und damit helfe ich dem ganzen Team, damit helfe ich dem ganzen Produkt, damit bin ich schneller wieder am Markt. Aber klar, wenn es halt um die Kreation oder so von dem Duktus, Tone of Voice, Writing Goals und Principles und so geht, dann macht es natürlich schon Sinn, dass du da jemanden hast, der das schon mit Erfahrung gemacht hat, sozusagen. Ne? Aber klar, wenn's so läuft wie bei mir, dann rutschst du da rein und möchtest da auch erstmal nicht mehr raus. Ja, genau, aber möchtest du auch nicht mehr raus, sozusagen. Ne? Also von daher ist es ja natürlich immer gut, die Augen und Ohren offen zu halten und sich zu überlegen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich meine Stärken, sozusagen. Und was interessiert mich denn auch persönlich? Also es war jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel gesagt habe, als ich meine zweite Ausbildung da begonnen habe, ja, cool, ich möchte mal irgendwann Texte schreiben, so. Weil da war ja noch Texten quasi, ne, Werbetexter und Hauptsache verkaufen. Aber so ändern sich halt die Zeiten. Es ist ja noch nicht so lange her. Dementsprechend klar. Immer gerne Augen offen, Ohren halten, offen halten, sozusagen. Und dann halt sich in Sachen reinfressen, sozusagen. Genau, aber heißt jetzt nicht, dass das jeder machen muss, um Gottes Willen, da ist natürlich jeder Mensch ist halt anders und klar.
War übrigens schon wieder eine traumhafte Überleitung, weil du gerade eben das Thema Werbetexten angesprochen hast. Und in besagtem Artikel, den ich gelesen hatte, war auch die kritische Meinung oder sag ich mal so als Headline oder Satz hingeworfen, so, dass UX-Writing einfach nicht dasselbe wie Copywriting ist. Dass es zwei Paar Stiefel sind. Und wir haben es ja eben schon mal kurz angerissen. Es geht ja nicht darum nicht nur darum zu verkaufen, aber siehst du da Parallelen? Zu sagen, okay, eine Sales-Copy in dem Sinne ist ja auch ein Text, in dem ich den Nutzer zu etwas hinführe, in dem Fall natürlich den Kauf.
Ja klar, ich glaube, man muss da so ein bisschen, und da sind wir ja wieder bei diesem, ne, wer macht eigentlich was und welcher Titel steht für was eigentlich, weil man ja auch gerne mit Titeln irgendwie um sich wirft, genau. Also der klassische Copywriter, so wie ich ihn aus der Werbeagentur kenne, ist ja quasi der sehr, sehr eng, das ist auch immer gut gewesen, das wird auch weiterhin gut sein, mit einem Art-Partner, also einem Art-Director zusammenarbeitet, und das etabliert sich ja Gott sei Dank auch immer mehr in der digitalen Welt. Aber der Copywriter ist ja wirklich dafür da, ne, quasi Aufmerksamkeit zu erzeugen. Er ist eher im Marketing auch angesiedelt, also will damit quasi auch werberisch unterwegs sein, sozusagen. Klar, es ist irgendwo sein Ziel, eine Kampagne zu starten, wo dann dementsprechend das Produkt, was er da werberisch betextet, auch zu verkaufen. So, macht absolut Sinn. Von daher, klar, beide haben irgendwo Ziele, sage ich jetzt mal, aber der UX-Writer ist ja eher auf der User Experience und auf die gute Usability aus. Also halt dementsprechend nicht verkaufend oder werberisch, sondern eher, na klar, auch zielorientiert. Und wenn du sagst, dass du natürlich auch irgendwo hier und da etwas verkaufen möchtest, ne? Irgendwie, keine Ahnung, das ein Ding, was mir jetzt gerade irgendwie spontan einfällt, ist, dass du deinen aktuellen Free-Plan auf einen Premium-Plan hochstufst. Na klar, bist du dann ein Stück weit werberischer, logischerweise unterwegs, so, aber gut, das ist, glaube ich, oder bei uns war das immer so, bei sämtlichen Projekten, die wir jetzt so in der letzten Zeit gemacht haben, war es eher ein sehr, sehr kleiner Teil, wo du werberisch unterwegs bist. Du bist eigentlich schon immer sehr, sehr nutzerzentriert unterwegs, was ja auch absolut Sinn macht. Also das sind für mich persönlich, muss ich ja natürlich dazu sagen, sind so die beiden großen Unterschiede. Aber ich muss schon sagen, dass mich damals meine Kollegen Fabio Christ und Tim Bozek schon sehr inspiriert haben. Die sind nämlich beide Werbetexter und die haben mir halt irgendwie gezeigt, so wie man an Texte halt auch rangehen kann. So, ne? Und klar, das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, dass beide logischerweise ähnliche Ziele haben, aber in einem ganz anderen Kosmos unterwegs sind, weil, ne, ich bin halt irgendwie Werbetexter, da bin ich eher im Printbereich unterwegs, vielleicht noch irgendwo im Kampagnenbereich für irgendwelche Banner oder schreibe irgendwelche Werbespots. Und als UX-Writer bist du halt im digitalen Bereich unterwegs und bist da eher auf den Nutzer aus.
Ich glaube auch, dass es da Unterschiede gibt, auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass auch schon Überschneidungen auch da sind, weil man ja im Endeffekt im Copywriting, wie man es jetzt ganz klassisch so sagen will, natürlich auch irgendwie dem Nutzer das so angenehm und intuitiv wie möglich und auch so einfach wie möglich machen möchte. Weil man ihm ja nicht beim Kauf nicht unbedingt noch Steine in den Weg legen will.
Bin ich voll bei dir. Also, und vor allen Dingen beide Berufe haben ja auch ihre absolute Berechtigung, deswegen gibt es sie ja auch. Klar, das macht auf jeden Fall Sinn, ich glaube, beide können auch voneinander lernen. Also beide Disziplinen können absolut voneinander lernen. Dementsprechend verstehe mich da nicht falsch. Beides hat Daseinsberechtigung und der eine ist eben eher auf das wirkliche Abverkaufen unterwegs und der andere ist wirklich darauf getrimmt, sage ich jetzt mal, andere Ziele des Nutzers zu erreichen, sozusagen, ne? Um das mal so diplomatisch wie möglich auszudrücken.
Ja, ich meine, es geht ja auch um friedvolles Miteinander, also man muss ja nicht hier entweder oder, deswegen da ist ja alles gut. Eine Sache noch, wir hatten nämlich eben kurz drüber gesprochen, ob das Sinn macht, sich als Freelancer oder Angestellter mal dieses Thema UX-Writing ein bisschen näher anzugucken, wie du schon gesagt hast, ist natürlich immer, sind wir immer, oder bin auch ich immer ein Freund davon, den Blick über den Tellerrand zu wagen, vor allem in der Kreativszene, wo neue Impulse ja eigentlich unabdingbar sind. Sei es jetzt in Form von neuem Wissen, anderen Projekten, in Form des Podcasts Moodboard, den man sich alle zwei Wochen reinziehen kann. Aber was, um mal ein bisschen so die Sicht des das heißt Abteilungsleiters, Managers, Projektleiters einzunehmen, ab wann oder würdest du da auch sagen, es macht immer Sinn, sich irgendwie einen UX-Writer mit reinzuholen, der auch einfach den Kunden in den Belangen mit supportet? Oder ist es da auch eher so, dass du sagst, hey, bei solchen Projekten, da braucht man einfach vernünftige, große Ressourcen und es reicht nicht einfach mal kurz zu sagen, okay, ich habe jetzt mal einen, der schreibt mal kurz zwei Texte hin und beschäftigt sich halb gar mit der Marke und den hole ich mir mit rein, anstatt zu sagen, okay, ich hol mir einfach jemanden dazu, der das wirklich top macht, den ich als Partner oder so mit dazu hole.
Ja, das kommt natürlich immer ganz drauf an, ne? Das kommt auf die Größe vom Unternehmen irgendwie an, das kommt auch irgendwie auf das Produkt logischerweise an, und muss ich das alles irgendwie ab Stunde null in-house haben? Kommt drauf an, sag ich jetzt mal ganz wirklich. Es gibt einfach keinen Pauschalplan, ne? Genauso wie es ja für den generellen Workload oder für den generellen Approach und die Herangehensweise auch keinen goldenen Plan gibt, wo man sagt, das funktioniert so immer. Aber natürlich macht es auch Sinn, sich Freelancers oder auch eben kleine Studios ranzuholen, um halt, ne, Impulse zu schaffen. Oder so wie wir es jetzt zuletzt für Hey Money gemacht haben, ein Startup aus München, was dir sicherlich geläufig ist im Finanzbereich, dass du halt erstmal den Grundstein dafür schaffst, zu sagen, ne, wie funktioniert denn UX-Writing? Wie soll denn unsere Tonalität überhaupt aussehen? Und dafür quasi erstmal das Grundgerüst zu bauen und dann auch Leute dann dementsprechend dezidiert ranzuziehen oder zu recruiten und denen auch erstmal die ganze Geschichte beizubringen. Also das heißt, ne, wie wird kommuniziert, was schreiben wir nicht, warum schreiben wir so, und dementsprechend dann auch ein UX-Writing-System aufzubauen, was nachhaltig genutzt werden kann. Und das Gleiche machen wir ja gerade auch bei Moja, was absolut sinnvoll ist, weil ich muss mir am Anfang kein UX-Writer reinholen, sondern du kannst es natürlich auch erstmal in kleinem starten und dann hochskalieren. Dementsprechend kommt es immer aus Produkt drauf an. Und du wirst ja selber sehr gut dann auch wissen, sag mal, funktioniert das eigentlich? Verstehen unsere NutzerInnen eigentlich überhaupt, was wir auf diesem Screen hier möchten? Kommen die überhaupt ans Ziel? Und wenn du dann merkst, dass das Ganze so ein bisschen holprig unterwegs ist, dann hol dir doch gerne einfach erstmal einen Freelancer oder ein kleines Studio ran, die dir dabei helfen können, das Ding nachhaltig aufzubauen. Und dann kannst du ja auch selber relativ gut abschätzen, wie viel Workload ist denn eigentlich im Monat oder in der Woche hier, der anfällt, und macht es dann eigentlich Sinn, jemanden ranzuholen, der sich damit komplett beschäftigt und den ich komplett auslasten kann? Oder mache ich das einfach auf einer Teilzeitstelle oder hole ich mir immer wieder dementsprechend dann meinen Partner ran? Also dementsprechend kannst du das ja irgendwie, um nochmal dementsprechend zu sagen, kannst du das natürlich gar nicht pauschalisieren, aber es macht immer Sinn, sich jemanden ranzuholen, wenn man selber nicht weiter weiß. Oder wenn man auch Painpoints bekommt, wenn man Feedback aus der Userbase bekommt. Genau.
Also man muss quasi nicht gleich irgendwie eine Riesenagentur oder sonst was mit reinholen, sondern wenn man sagt, hey, ich arbeite gerade irgendwie für einen Kunden an einem Produkt, macht schon Sinn, sich vielleicht mal den einen oder anderen, der da die Kompetenz auf jeden Fall hat, mal mit reinzuholen, der sich das einfach auch aus der Sicht anguckt und dann aber schon auch, sag ich mal, einfach eine Einschätzung an den Kunden mitgeben kann und sagen kann, hey, passt auf, hier, das können wir so und so machen und hier können wir das Design ergänzen, hier können wir einfach auf Writing-Ebene so und so arbeiten, damit wir da das Produkt einfach noch intuitiver und einfach letztendlich auch besser gestalten können.
Genau, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Und wir bei Swipe Circus sind ja auch darauf aus, dass es nachhaltigen Erfolg hat. Also, ne, was bringt uns das, dass wir irgendwie ein Projekt annehmen, das irgendwie fertig machen und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr gibt es das Produkt zum Beispiel schon gar nicht. Deswegen sind wir immer darauf aus, dass wir es nachhaltig aufbauen und dass es intern weitergearbeitet werden kann. Macht ja absolut Sinn. Weil wenn das Ding einmal am Markt ist, erst dann fängst du ja richtig an zu lernen und kannst wieder mit Daten arbeiten etc. pp. Genau, deswegen fang doch klein an und dann schaust du und kannst ganz hervorragend hochskalieren. Und da ist eine Nachhaltigkeit einfach eine wichtige Geschichte, um das noch schnell mit reinzuschmeißen.
Nee, also wirklich perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Also vielen Dank für den Einblick auch mal in die Welt des UX Writing. Dem einen oder anderen wird schon fitter, super fitter drin sein. Für alle anderen hoffentlich haben wir da guten Mehrwert mitgeben können. Wen es natürlich noch mehr interessiert, kann sich sehr gerne an den Malte wenden. Findet ihr in der Folgenbeschreibung und auf LinkedIn natürlich auch. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dir.
Danke dir vor allen Dingen.
Viele Grüße nach Hamburg.
Danke.
Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.